Ein Wort, das in den letzten Wochen und oder Monaten immer wieder in den Schlagzeilen herumgeistert, das ist das Wort Rettungspakete. Überall auf der ganzen Welt schnüren die Regierungen zurzeit Rettungspakete. Und zwar, um das Unmögliche, das Menschenunmögliche vielleicht doch noch zu verhindern. Nämlich um hochverschuldete Banken zu retten oder Automobilfirmen vor dem Bankrott beziehungsweise die ganze Weltwirtschaft vor dem Zusammenbruch. Aber einige kritische Beobachter sagen, über kurz oder lang gibt es eigentlich nichts mehr zu retten. Menschlich ist es unmöglich. Wenn wir auf uns selber schauen, dann steht jeder von uns jetzt am Anfang eines neuen Jahres. Und wer von uns weiß schon, welche Unmöglichkeiten in deinem Leben in diesem Jahr auf dich zukommen? Vielleicht braucht es bei dir heuer auch Rettungspakete, von denen du jetzt noch nichts weißt. Wir wissen nicht, was kommt. Aber gerade deshalb ist es gut, wenn die erste Predigt des Jahres einen Text hat, nämlich die Jahreslosung, aus Lukas 18, Vers 27, was die Susanne schon vorhin aufgesagt hat, wo Jesus spricht, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Wer eine Bibel hat, der schlag bitte auf Lukas Kapitel 18, wir werden hauptsächlich in diesem Kapitel bleiben. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Allein dieser Satz für sich allein gestellt, der hat schon einiges an Spannung in sich. Weil manchmal überschätzen wir unsere eigenen Möglichkeiten und zum anderen unterschätzen wir Gottes Möglichkeiten. Das ist oft so. Manchmal meinen wir zum Beispiel, wir könnten Dinge tun, die uns im Grunde genommen gar nicht möglich sind. Zum Beispiel kam einmal ein Jugendlicher zu mir und der sagte recht überheblich, du Schorsch, das mit meiner Bekehrung, das kriege ich auch noch in den Griff. Da brauche ich keine Hilfe. Und ich musste mir nur denken, dass mit deiner Bekehrung, das kriegst du nie und nimmer in den Griff. Denn die Bekehrung ist etwas, was Gott selber in dir schafft, das, was du nicht dir selber machen kannst. Es ist unmöglich, dass ein Mensch aus sich heraus die Bekehrung macht. Und eine Bekehrung wirst du erst dann erleben, habe ich mir dann innerlich gedacht, ich habe es ihm später dann auch noch gesagt, wenn du dir eingestehst, dass du dein Leben nämlich nicht im Griff hast. Und so ist es. Auf der einen Seite überschätzen wir Menschen unsere Möglichkeiten und auf der anderen Seite unterschätzen wir Gottes Möglichkeiten. Das heißt, dass wir ihm nicht zutrauen, das Unmögliche auch in meinem Leben zu tun. Zum Beispiel, mich von einer Bindung loszueisen. Oder von einer Sucht. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Das ist der Text der Jahreslosung, aber dieser Text, der steht ja nicht irgendwo so unabhängig für sich allein, irgendwie isoliert in der Bibel, das tut kein Vers, sondern diese Jahreslosung hat einen Zusammenhang. Und die wollen wir uns jetzt anschauen. Und dieser Zusammenhang beginnt auf alle Fälle mit Vers 18. Lukas Kapitel 18 ab Vers 18. Und es fragt ihn ein Oberster und sprach, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Da sprach Jesus zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er: Wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da sprachen die, welche es hörten: Wer kann dann überhaupt errettet werden? Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Was dem Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Dieser letzte Vers in diesem Abschnitt soll über dieser Predigt stehen. Und die zwei ersten Punkte betreffen uns Menschen, was uns Menschen unmöglich ist. Und da finde ich hier in diesem Text zwei Punkte. Und der dritte Punkt lautet dann, was Gott möglich ist. Dieser Bericht, der steht in drei Evangelien. Es bezeugt ein bisschen die Schwere von diesem Bericht. Da sind gleich drei Evangelisten berichten. Nach dem Matthäus-Evangelium war es ein junger Mann. Nach dem Lukas-Evangelium lesen wir hier, er war ein Oberster, wahrscheinlich ein Vorsteher der Synagoge. Er war jung, dynamisch, erfolgreich. Und viele würden vielleicht von uns heute sagen, ja, was will man mehr? Der ist jung, das ist cool, das wäre ich auch wieder mal gern. Der hat trotz seines geringen Alters schon eine angesehene Stellung und reich war er noch dazu. Der hat doch alles. Aber dieser junge Mann, der sucht noch mehr, er fragt nach dem ewigen Leben. Und ich denke, das spricht für ihn. Das tun nämlich viele junge Leute, viele junge Menschen heute nicht. Die fragen eher nach dem Leben hier auf der Erde, aber nicht nach der Ewigkeit. So nach dem Motto, okay, was soll mir die Ewigkeit? Ich will jetzt leben. Die Ewigkeit ist ja noch weit weg. Aber da sei angemerkt, die Ewigkeit beginnt ab dem Zeitpunkt, wo du dich zu Gott zuwendest. Und jetzt kommt dieser junge Mann zu Jesus und ich glaube, eigentlich will er ein Gespräch, gell? Aber er kann nur zwei Sätze sagen. Nach dem zweiten Satz ist er so weit, dass er den Kopf hängen lässt und er geht betrübt weg, so sagt es der Matthäus in seinem Evangelium. Zwei Sätze sagt er, aber nach jedem Satz korrigiert ihn der Herr Jesus irgendwie. Der erste Satz von ihm lautet: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und Jesus antwortet ihm: Was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und vielleicht stolpern manche über diesen Satz, dass sie sagen, ja, will Jesus hier sagen, dass er nicht gut ist? Ich glaube, das dürfen wir hier nicht herauslesen. Jesus will dem Vorsteher hier etwas ganz bewusst machen. Und zwar will er ihm sagen, bist du dir bewusst, was du sagst, wenn du mich guter Meister nennst? Nur einer ist gut, und zwar Gott. Ich glaube, Jesus korrigiert seine Einschätzung von gut. Der Mann hatte eine zu oberflächliche Ansicht von dem Wort gut. Er dachte wahrscheinlich von sich selber auch, ja, ich bin auch gut, gell? Das merkt man dann später auch. Er sagt, ich habe alle Gebote gehalten. Ich lebe moralisch einwandfrei. Ich bin kein schlechter Mensch. Und vielleicht in diesem Sinne sagt Jesus jetzt zu ihm, oder in diesem Sinne sagt er jetzt zu Jesus, guter Meister, hätte genauso sagen können, weiser Lehrer oder sonst irgendwas. Aber Jesus erwidert ihm, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und er will ihm praktisch sagen, sei dir bewusst, was du sagst. Wenn du mich gut nennst, dann sagst du damit, ich bin Gott. Und Jesus will ihn zum Nachdenken anregen darüber, wen er vor sich hat. Nämlich nicht nur einen guten Rabbi, nicht nur einen begabten Lehrer, nicht nur einen Propheten, sondern Gott selbst, der in Menschengestalt jetzt vor ihm steht. Jesus ist Gott. Und damit wissen wir jetzt zwei wesentliche Dinge von Gott aus diesem Text jetzt. Das erste ist, was wir von Gott wissen, Gott ist gut. Er ist ohne Sünde, er ist ohne Fehler, er ist moralisch vollkommen. Und das zweite, das wir wissen, ist, er tut Dinge, die uns Menschen nicht möglich sind. Zum Beispiel ist es menschlich nicht möglich, einem Blindgeborenen die Augen zu öffnen. Aber Gott ist es möglich. Es ist menschlich unmöglich, innerhalb von einer Sekunde oder von einem Sekundenbruchteil Wasser in hochwertigen Wein zu verwandeln. Aber Gott ist es möglich. Es ist unmöglich, menschlich einem Sturm zu befehlen, schweig. Aber Gott ist es möglich. Es ist menschlich unmöglich, mit 2 Fischen und 5 Broten eine Menge von 10.000 zu speisen, aber Gott ist es möglich. Es ist unmöglich, einem Krüppel zu sagen, wir könnten die Liste ewig weitermachen, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Aber Jesus ist es möglich. Und es ist unmöglich, einem Aussätzigen, der von Kopf bis Fuß vom Aussatz befallen ist, mit einem Wort zu sagen, sei rein und zeige dich den Priestern. Aber Jesus hat's gemacht. Jesus ist Gott. Und womöglich hat der junge Mensch hier ja auch einige menschenunmögliche Wunder von Jesus erlebt. Oder zumindest hat er davon gehört. Und wenn er jetzt vor Jesus steht und sagt, guter Meister, dann ist es von seinem Verständnis von gut her zu kurz. Das ist zu oberflächlich. Und das korrigiert Jesus jetzt und sagt, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und damit, daraus können wir einen ersten Punkt ableiten. Was ist dem Menschen unmöglich? Erstens, es ist einem Menschen unmöglich, gut zu sein. Es ist einem Menschen unmöglich, gut zu sein. Das hört sich für humanistische Seelen sehr herausfordernd an. Wir können vielleicht Gutes tun, aber wir können nicht gut sein. Das ist das Zeugnis der Bibel. Wir können Gutes tun, aber wir können nicht gut sein. Denn der Maßstab, den Gott für gut hat, der heißt Vollkommenheit. Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 48 zu seinen Jüngern, deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn du fragst, wie möchte Jesus mich haben, dann sagt Jesus, der Maßstab, den ich an dich anlege, ist, dass du so vollkommen bist, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Maßstab, mit dem Gott uns Menschen beurteilt. Und wenn ich mit moralisch guten, jetzt in Anführungszeichen, oder religiösen Menschen ins Gespräch komme, über das ewige Leben und über Gott, dann ist es immer wieder ein Hauptpunkt, das wirst du merken. Das ist ein Hauptpunkt, dass sie uns dann sagen, du wirst mir doch nicht einreden wollen, dass ich schlecht bin. Ich bin doch ein guter Mensch. Aber die Frage ist, woran messen sie ihr Gutsein? Wenn ich mich mit Hinz und Kunz verwechsel, dann komme ich vielleicht in meinem Maßstab so, 100% ist vollkommen, vielleicht schon auf 70-80% hin. Aber wenn ich mich mit Gott an seinem Maßstab messe, dann reicht es nicht zum Gutsein. Jakobus 4,17 setzt noch einen anderen Maßstab an, Auch das sage ich gerne im Gespräch mit Ungläubigen, wenn es so weit kommt. Da sagt der Jakobus, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, dem ist es Sünde. Jetzt frage ich dich, wie sündig ist dein Leben nur nach diesem Vers? Wenn du nun weißt, Gutes zu tun und du tust es nicht, dann ist es dir Sünde. Dann weiß ich, wenn ich mich heute Nachmittag 5 Stunden auf die Couch lege, was nicht vorkommt, aber wenn ich es tun würde, dann wüsste ich in diesen 5 Stunden viel mehr, was ich Gutes tun könnte, aber ich tue es nicht. Und diese Unterlassung nennt Gottes Wort Sünde. Dann muss ich sagen, schaut es schlecht aus in meinem Leben. Ein bekanntes Beispiel, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, die Jugend kennt es, das ist das mit den Rühreiern. Wenn ich Tenny und Michael zu mir zum Frühstück einlade und sage, heute gibt es Rühreier und ich habe 9 Eier, hau die in die Pfanne und das 9. Ei, da merke ich, das ist so richtig faul und das stinkt. Ich halte mir die Nase zu, hau's trotzdem rein und sag, 8 Eier waren ja gut. Auf das eine kommt es ja auch nicht drauf an. Werden die beiden dann das Frühstück genießen? Nein, sie werden es nicht annehmen, weil es wäre eine Vergiftung. Und genauso ist ein Mensch für Gott nicht annehmbar, wenn er nur einmal am Tag nur sündigen würde. Denn eine Sünde verdirbt den ganzen Menschen und er ist nicht mehr annehmbar für Gott. Denn Gottes Maßstab an uns ist Vollkommenheit. Wir sind von unserem Wesen her nicht gut, sagt die Heilige Schrift. Nur einer ist gut, Gott. Und damit sind wir eigentlich beim ersten Schritt in die Ewigkeit. Der Mensch muss sich erstmal selber erkennen anhand von Gottes Maßstab. Er muss erkennen, wer er selber ist. Es ist mir nicht möglich, gut zu sein. Und genau diese Linie verfolgt Jesus jetzt bei dem jungen Mann in Lukas 18 weiter. Ich lese mal weiter. Da sprach Jesus zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen und so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Wie gesagt, heißt es bei Matthäus, als der junge Mann dieses Wort hörte, ging er betrübt weg. Die Frage bei Matthäus war, Matthäus schreibt es ein bisschen ausführlicher, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus sagt, willst du in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Und er fragt, welche Gebote? Und jetzt listet Jesus auf und sagt, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Jesus zählt hier 5 Gebote auf. Und wie ihr wisst oder wie vielleicht die meisten wissen, stehen die 10 Gebote auf 2 steinernen Tafeln. Auf der ersten Tafel stehen die Gebote, die unsere Beziehung mit Gott betreffen. Du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Und auf der zweiten Tafel der 10 Gebote stehen die Gebote, die unsere Beziehung zum Nächsten betreffen. Und was auffällt hier ist, dass Jesus nur Gebote von dieser zweiten Tafel dem jungen Mann aufsagt. Also nur solche Gebote, die die Beziehung von Mensch zu Mensch regeln. Und wenn wir bei Matthäus genau weiterlesen, müssen wir jetzt nicht aufschlagen, dann merken wir, dass Jesus bei Matthäus eigentlich noch ein Gebot dazufügt. Bei Matthäus heißt es, willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagt zu ihm, welche? Jesus aber sprach, das, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, war eigentlich kein Gebot der 10 Gebote. Sondern dieses, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, ist eine Zusammenfassung von der 2. Tafel. Und wahrscheinlich liegt hier der Knackpunkt bei diesem jungen Mann. Er sagt dann, das alles habe ich gehalten von Jugend auf. Jetzt frage ich euch, hat er wirklich alle Gebote gehalten? Vielleicht hat er die äußere Form eingehalten. Aber den Inhalt hat er nicht getroffen. Er hat vielleicht die äußere Form eingehalten, aber in Wirklichkeit hat er die Gebote nicht gehalten. Sage ich jetzt einfach mal ungeschützt. Und das macht Jesus jetzt deutlich, indem er weiterspricht. In Vers 22, Jesus aber sprach, oder er sprach, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Ich weiß nicht, ob ich zu weit gehe, ob ich dem jungen Mann Unrecht tue, wenn ich sage, er hat überhaupt kein Gebot der 2. Tafel gehalten. Denn er hat mit seinem Halten seinen Nächsten nicht geliebt. Und das offenbart ihm Jesus jetzt in seiner Einstellung zu seinem Besitz. Warum hat der Mann Gebote gehalten? Doch eigentlich nur um seinetwillen, oder? Er hat die Gebote für sich gehalten, damit er in den Himmel kommt. Und wenn ich die Gebote für mich aus dem Grund halte, damit ich in den Himmel komme, dann ist es nicht Liebe, sondern ist es eigentlich Egoismus. Denn die Liebe, so sagt 1. Korinther 13, die schaut nicht auf sich selbst, sondern sie blickt nur auf den Nächsten. Sie ist uneigennützig. Das Gleiche sagt Paulus in Römer Kapitel 13, Vers 8 und 10. Da sagt er, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, und jetzt listet er fast die gleichen Gebote auf. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem einen Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagt er, so ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wenn Jesus jetzt sagt, eins fehlt dir noch, was ist dann das eine? Im Prinzip, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und übertragen sagt Jesus, junger Mann, nach dem Markus-Evangelium schaut er ihn an und er gewinnt ihn lieb. Jesus sagt zu ihm, du kannst jetzt den Beweis bringen, dass du die Gebote hältst. Nämlich indem du deinen Besitz verkaufst und den ganzen Erwerb und alles, was du hast, den Armen gibst. Das wäre ein Beweis dafür, dass du die Gebote hältst. Und diesen Beweis kann er nicht bringen. Die Frage ist, wollte Jesus wirklich, dass dieser Mann alles, was er hat, verkauft? Ein Mann namens Franz von Assisi, der hat so aufgefasst. Der hat gesagt, wir müssen die Bibel wörtlich nehmen und Gott sagt, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und werde ein Bettler. Und er hat ein Gelübde abgelegt und hat gesagt, das ist die Pflicht für mich als Christen so zu leben. Aber ich denke, Jesus will etwas ganz anderes. Er arbeitet hier als Seelsorger und er will diesem jungen Mann sein Herz offenbaren. Er will ihm zeigen, dass er einsichtig wird, dass ihm klar wird, ich kann das Gebot, ich kann es nicht halten. Und das Traurige an diesem Ereignis ist, dass wir bei dem jungen Mann vergeblich darauf warten, dass er sich vor Jesus niederwirft und schreit, ach Herr, das kann ich nicht von mir aus. Das, was du forderst, das schaffe ich nicht. Ich bin verloren. Es ist für mich unmöglich, wenn das der Maßstab ist, aus eigener Kraft in den Himmel zu kommen. Das wäre die rechte und die angemessene Reaktion. Und damit sind wir beim zweiten unmöglich, das Jesus hier aufzeigt. Das erste, was dem Menschen unmöglich ist, es ist einem Menschen unmöglich, gut zu sein. Und das zweite, es ist einem Menschen unmöglich, durch gute Taten sich das ewige Leben zu verdienen. Und das zweite kommt aus dem ersten. Gottes erster Standard für dein Leben ist nicht, dass du was Gutes tust, sondern sein erster Standard ist der, dass du gut bist. Und weil das erste nicht klappt, nämlich das Gutsein, klappt es auch mit dem zweiten nicht. In der Bergpredigt sagt er, ein guter Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte hervor. Aber ein guter Baum oder ein schlechter Baum kann keine guten Früchte hervorbringen. Und das ist unser Dilemma. Wir können uns nicht verbessern, wir können unseren gefallenen Menschen nicht reformieren. Das Einzige, was uns helfen könnte, wäre eine neue Geburt. Ein neuer Mensch. Und damit sind wir jetzt eigentlich beim Thema von der letzten Predigt, vom letzten Sonntag. Deshalb mache ich den dritten Punkt jetzt kürzer. Was dem Menschen unmöglich ist, dem Menschen ist unmöglich, gut zu sein. Zweitens, dem Menschen ist es unmöglich, durch gute Taten sein Heil, das ewige Leben zu verdienen. Aber, jetzt kommt ein dickes Aber, das Dritte, was dem Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Vers 22, als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die, welche es hörten, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Er aber sprach, was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Als der Mann traurig weggegangen ist nach dem Matthäus-Evangelium, da bringt der Herr Jesus jetzt einen drastischen Vergleich. Er nimmt das größte Tier, das es damals in Israel gab, nach heute noch ein Kamel, und er nimmt gleichzeitig die kleinste gewöhnliche alltägliche Öffnung, die es auch im Leben so gibt, nämlich ein Nadelöhr. Und dann sagt er, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes hineinkommt. Der Watchman Nee sagt, wir sind alle ohne Unterschiede irgendwie Kamele. Die einen sind ein bisschen größer, die anderen ein bisschen kleiner. Aber kein Wunder, dass der Petrus beunruhigt war. Wenn das ewige Leben nur durch so unmögliche Verrenkungen stattfinden kann, so wie dass ein Kamel sich durch ein Nadelöhr durchzwängt, was ja nicht möglich ist, dann fragt er sich natürlich logisch, wer kann dann gerettet werden? Und Jesus beantwortet die Frage mit einem Satz und sagt, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Und jetzt nach diesem Gespräch liegt bei dem reichen Jüngling das Problem gar nicht mehr so sehr auf seinem Reichtum, sondern darin, dass er traurig weggeht. Warum hat er nicht um Gnade geschrien? Warum hat er nicht zu Gott gebetet, sei mir Sünder gnädig? Vielleicht war ihm die Ewigkeit doch nicht so wichtig. Vielleicht war ihm sein Besitz, sein eigenes egoistisches Leben doch wichtiger und wertvoller als die Demütigung und als ein Sündenbekenntnis. Einfach zu sagen, Herr, ich kann es nicht. Dieser Text, der steht ja noch in einem viel weiteren Zusammenhang. Man muss immer in der Bibel weit drumherum lesen, gell? In Lukas 18, Vers 9, da heißt es, Jesus aber sagte auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Hier spricht Jesus ein Gleichnis aus. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst und sprach, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und jetzt sagt Jesus den erstaunlichen Satz, wahrscheinlich zum Erschrecken von allen, die da rumherum standen. Dieser Zweite, der Zöllner, der ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, der so tolle Leistungen brachte. Nicht die, die meinen, dass sie auf ihre eigene Leistung pochen. Nicht die, die meinen, die sie könnten das ewige Leben erlangen durch das Halten von Geboten. Sondern die, die erschrecken darüber, dass sie es nicht können. Die erschrocken sind darüber, dass sie dem Maßstab Gottes überhaupt nicht gerecht werden. Und die dann ihre Sünde bekennen, die kommen ins Reich Gottes. Wir lesen weiter im Lukas-Evangelium, Vers 15. Sie brachten aber auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Als es aber die Jünger sahen, tadelten sie sie. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird gar nicht hineinkommen. Wir sind immer noch beim gleichen Thema. Wer kommt ins Reich Gottes hinein? Da kommen kleine Kinder zu die Eltern bringen die kleinen Kinder und Jesus soll sie anrühren und die Jünger sagen, das ist nichts für kleine Kinder. Wir haben hochtheologische Gespräche. Wir reden über das Reich Gottes. Und Jesus gibt jetzt eine Illustration und sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr es gar nicht hineinkommen. Wie sind Kinder? Kinder sind nicht reich. Kinder sind bedürftig. Kinder sind hilflos. Sie sind abhängig. Sie sind nicht besonders leistungsfähig. Aber Kinder sind immer bereit, sich was schenken zu lassen. Matthäus 5, Vers 3, der Einstieg in die Bergpredigt, sagt Jesus, selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind nicht die, die geistlich groß was aufweisen und sagen, das habe ich gemacht und dieses und jenes, sondern er sagt, selig sind die, die sich eingestehen, dass sie geistlich arm sind. Ihrer ist das Himmelreich. Jesus spricht, was dem Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Und jetzt fragt man sich, wie kann das möglich sein, dass ein geistlicher Armer ins Himmelreich kommt? Und das wissen wir aufgrund dem, was Jesus für uns getan hat. Nur ein paar Verse aus dem Römerbrief, Römer 5. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, wie durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. In Römer 6 sagt er dann, das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist ein Gnadengeschenk, das Gott für uns erarbeitet hat. Durch seinen Sohn am Kreuz, wo er am Ende sagt, es ist vollbracht. Was bei uns Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Er hat's getan. Er bringt kleine und große Kamele durchs Nadelöhr durch. Und er bringt arme und reiche Menschen ins Reich Gottes. Denn er hat den Weg für uns freigemacht durch den Tod seines Sohnes. Das ist das menschlich Unmöglichste, was Gott tun konnte. Und alle anderen Herausforderungen und Unmöglichkeiten, die in diesem Jahr auf dich zukommen, die stehen im Schatten von diesem einen großen Möglichen, was Gott für uns getan hat. Alles andere steht im Schatten. Römer 8, Vers 32 sagt Paulus, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Verstehst du das? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahingegeben, dass er das Unmöglichste möglich gemacht hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und das dürfen wir im Glauben Anspruch nehmen. Manche von euch machen in diesem Jahr Abitur. Jemand anders lebt in einem Haus, wo es ständig nur Streit gibt und er fragt sich vielleicht, wie soll ich das nächste Jahr überleben? Das halte ich nicht aus. Ein anderer muss vielleicht beruflich das erste Mal weiter weg von zu Hause und er fragt sich, wie werde ich mich dort zurechtfinden allein, in einer neuen Umgebung. Bei einigen steht im Jahr 2009 Hochzeit an. Und sie fragen sich vielleicht jetzt, wo werden wir wohnen? Werden wir es überhaupt schaffen, zusammen zu leben? Wie machen wir das finanziell? Wieder andere stehen womöglich vor einer Operation, vom schwierigen Eingriff. Und euch allen sei gesagt, Gott hat bereits das menschlich Unmöglichste geschaffen, nämlich dass er euch ins ewige Leben brachte. Das stellt alles andere, was in diesem Jahr auf euch zukommt, in den Schatten. Was den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Das gilt für deine Errettung, aber auch für jeden anderen Bereich deines Lebens. Und von daher will uns dieser Vers, wenn auch der Zusammenhang der ist, dass es ums Heil geht, aber dieser Vers will uns Mut machen, Glaubensmut für alle Bereiche unseres Lebens. Aber du solltest es immer so handhaben. Sag zuallererst immer Gott Dank für sein größtes Geschenk. Es hat Priorität. Und dann vertrau, dass er den Rest deines Lebens auch richten wird. Was dir unmöglich erscheint, das ist möglich bei Gott. Gott schnürt in diesem Moment Rettungspakete. Und er hat Rettungspakete für dich in diesem Jahr. Und er möchte, dass wir in diesem Vertrauen, so düster oder unsicher die Zukunft auch vor uns liegt, er möchte, dass wir darauf vertrauen, weil wir einen Gott haben, der das Unmögliche möglich macht. Und in diesem Sinn wünsche ich uns viel Mut und Zuversicht für dieses kommende Jahr.